Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Andreas Danuse und sicher kennen mich die meisten, die das Video schauen. Aber für die, die mich das erste Mal sehen, ich gehe hier in der Kishonabrück in die Gemeinde und freue mich auch immer wieder, wenn ich darf, etwas über die Bibel verkünden darf, hier an dieser Stelle. Und das möchte ich auch heute tun. Und für die, die mich kennen, die sagen sicher, aha, vielleicht kommt jetzt heute etwas von Petrus. Und ich kann das auch gerade so sagen, jawohl, wir schauen heute den Aspekt von Petrus an. Ich bin sehr fasziniert von dieser Person und die Person gibt enorm viel her, wenn wir die Gedanken Gottes und den Umgang Gottes mit uns Menschen wollen verstehen. Wir wissen, der Petrus war ein Fischer gewesen, wo gerufen worden ist von Jesus in die Nachfolge. Er war ein Pragmatiker, er war ein praktischer Mensch, er war ein impulsiver Handler, er war kein Akademiker mit einer theologischen Ausbildung. Er war nicht wie zum Beispiel ein Lukas oder ein Paulus. Und trotzdem hat er ein Bibelverständnis gehabt. Nicht ein Bibelwissen, ein Bibelverständnis. Und genau das ist der Aspekt, den ich heute ein bisschen abtiefen möchte. Das Bibelverständnis von Petrus, das uns auch persönlich sehr viel zu sagen hat. Und mir persönlich sagt es auch sehr viel, weil vielleicht meinen die einen oder anderen, ja, das ist der Andreas Danuser, ist ein Theologe. Das ist ein Bücherwurm und ich kann euch sagen, und meine Frau kann das bezeugen, das ist überhaupt nicht der Fall. Vielmehr habe ich im Gymnasium stark gelitten unter diesen Büchern und nicht selten sind sie im Abfall gelandet oder im Garten irgendwo, weil ich verrückt geworden bin. Der Petrus war auch nicht ein Bibelkenner oder ein Bibelwisser, sondern war einer, der die Bibel verstanden hat. Und genau das wollen wir uns heute vor Augen führen. Der Petrus war also ein Fischer. Er ist in die Nachfolge von Jesus berufen worden. Der Petrus hat auch eine ganz wesentliche Erkenntnis gehabt. Auf das kommen wir noch mal zurück. Er hat nämlich verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er hat einen Auftrag bekommen von Jesus. Der Petrus war aber auch einer, der hat für Jesus kämpfen wollte, aber auf eine falsche Art. Er ist mit dem Schwert zu Rate gegangen, statt dass er anders gekämpft hat. Und schlussendlich hat der Petrus Jesus Christus, den er so sehr geliebt hat, verleugnet. Er ist ein Versager geworden und er ist verzweifelt gewesen. Alles das haben wir ja schon miteinander angeschaut. Aber Petrus war von Jesus geliebt gewesen. Er ist auferbaut worden. Und er hat, wie wir in Johannes 21 das letzte Mal angeschaut haben, einen neuen Auftrag bekommen. Weide meine Schafe. Und das, weil er konnte bezeugen, ich liebe Jesus Christus und ich liebe die Menschen. Und jetzt, heute, machen wir einen Einblick in die Zeit, wo nach der Auferstehung Jesu ist, oder noch mehr, nach der Himmelfahrt Jesu. Wir sind ja jetzt zwischen Ostern und Auffahrt. Also die Auffahrt feiern wir erst in etwa 10 Tagen. Und wir machen heute einen Einblick in das, was zwischen dieser Auffahrt und Pfingsten passiert ist. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 1. Dort lesen wir heute von Vers 15 bis Vers 26. Und ich möchte diesen Text durchgehen und ich sage immer wieder, eigentlich müssen wir zu der Bibel gar nicht viel sagen. Darum werden wir einfach diesen Text miteinander lesen und ich werde da und dort vielleicht etwas betonen. Ich lese also aus Apostelgeschichte 1, Vers 15. An einem dieser Tage waren etwa 120 Menschen dort zusammengekommen, das ist in Jerusalem. Und dort heißt es weiter, da stand Petrus auf und sagte. Der Petrus ist also vor den 120 Leuten aufgestanden und er hat eine Verantwortung übernommen. Und da sagt er in Vers 16, liebe Brüder und Schwestern, er meint das nicht rhetorisch, er hat die echt geliebt. Liebe Brüder und Schwestern, die Voraussage der Heiligen Schrift über Judas, der Jesus an seine Feinde verriet, musste sich erfüllen. Es ist so gekommen, wie es der Heilige Geist durch David vorausgesagt hat. Und da sehen wir, der Petrus sagt also, liebe Brüder und Schwestern, das, was passiert ist mit dem Judas, das ist bereits vorausgesagt worden. Und zwar von David, vor vielen hundert Jahren. Und das trifft hier der Petrus auf. Und dann heißt so, Judas gehörte zu uns, sagt er im Vers 17. Auch ihn hatte Jesus zu seinem Dienst berufen. Und dann kommt in Apostelgeschichte ein Einschub, weil nach dem Vers 17 finden wir ein Schlusszeichen vom Zitat von Petrus. Und dann wird uns die Sache von Judas noch einmal erklärt. Vers 18. Judas wurde später zum Verräter. Von dem Geld, das er dafür bekam, kaufte er sich ein Stück Land, aber er fand ein schreckliches Ende. Kopfüber stürzte er zu Tode, sein Körper wurde zerschmettert, sodass die Eingeweide heraustraten. Grausamer Tod. Davon hat jeder in Jerusalem erfahren. Und deshalb nennt man diesen Acker auf Aramäisch Hakeldamach, das heißt Blutacker. Das ist der Einschub, den der Schreiber von der Apostelgeschichte gemacht hat. Das ist der Lukas gesehen. Und jetzt geht es weiter in Vers 20. Petrus fuhr fort. Die Voraussage, die ich meine, steht im Buch der Psalmen. Sein Besitz wird veröden und niemand wird darin wohnen. Dort zitiert der Petrus aus dem Psalm 69, der Vers 26. Und dann fragt er weiter, an einer anderen Stelle heißt es, seine Stellung soll ein anderer bekommen. Psalm 109, Vers 8. Der Petrus zitiert also zwei Vers aus dem Buch der Psalmen. Und wir in der Krishona-Gemeinde tun ja auf freiwilliger Basis auch die Psalmen durchlesen. Und das Buch der Psalmen ist ein grosses Buch. Für mich offen gestanden, sehr undurchsichtig oft. Und jetzt haben wir den Fischer Petrus da und er steht offen, 120 Leute, und sagt, zwei Vers. Und er tut die nicht einfach aus seinem Bibelwissen abrufen und hier bringen. Er hat auch nicht, wie ich, ein Tablet dabei, wo man hätte schnell nachschauen können und eine Online-Konkordanz hat, sondern der Petrus hat zwei Vers, wo man die ganze Sache von Judas kann biblisch beleuchten. Er hat das abrufbar. Ich bin ein furchtbar schlechter Auswendiglehrer. Wenn ich einmal eine Textstelle suche, habe ich zum Glück heute das Internet, wo ich sie schnell finde. Und sonst muss ich meine Frau fragen, weil die weiss das sehr schnell. Ich vergiss alle Vers. Und der Petrus, der hat hat er zwei Vers aus dem riesigen Buch der Psalmen, wo der David Aussagen macht. Und jetzt kommt es aber noch viel mehr. Er hat die Vers nicht einfach gekannt, sondern er hat sie verstanden. Und das sehen wir jetzt im Vers 21, wenn wir weitermachen. Deshalb, er macht also eine Schlussfolgerung aus diesen zwei Versen, die er zitiert. Deshalb muss für Judas ein Nachfolger gefunden werden. Wir sehen also, der Petrus hat genau auf der Basis der Bibel gesehen, um was geht es jetzt hier. Und er hat das daraus eine Handlung können ableiten. Er hat gesagt, die Voraussage ist Psalm 69, Vers 26. Und dann heisst es, in Psalm 109, Vers 8, seine Stellung soll ein anderer bekommen. Er hat also können den Zusammenhang erkennen, er hat das verstanden und er hat gesagt, deshalb müssen wir jetzt einen Nachfolger suchen. Und genau das ist dann in der Vers 8 danach, ist dann das sogenannte Apostelersatzwahl gewesen, das kann jeder von euch selber weiterlesen, wo man dann was denn heißt, danach losten sie und das Los fiel auf Matthias. Seit dieser Zeit gehörte er zum Kreis der 12 Apostel. Jetzt können wir uns natürlich schon fragen, wieso ist das möglich? Ein Fischer ohne theologische Ausbildung. Ein Pragmatiker, der sicher nicht sein Hobby hat, Bücher zu lesen. Weiss einfach in einer Zeit, wo es noch kein Druck die Bibel gab, wo es schon gar nicht Tabletcomputers und iPhones gab, wo man die Bibel online lesen konnte. Wie kommt das, dass er das einfach weiss? Und da kommt eben die Rolle vom Heiligen Geist zum Zug. Der Heilige Geist ist dazu da, dass er uns in der Schrift unterweist, sagt die Bibel. Oft bekommt man das Gefühl, der Heilige Geist ist da, um grosse Wunder zu machen. Ja, das Verständnis von der Bibel ist auch tatsächlich ein grosses Wunder. Aber der Heilige Geist ist da, damit wir in die Schrift eingeführt werden. Und wie geht das? Und das haben wir ja schon gesehen in Matthäus 16, Vers 17 und so weiter. Der zeigt nämlich Jesus Christus seit dem Petrus diese Erkenntnis, nämlich dass Jesus der Sohn Gottes ist. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Und das ist das Geheimnis vom Verständnis von der Bibel. Der Heilige Geist, Gott selber, muss uns das verständlich machen. Und noch einmal betonen wir, von der Bibel geht es nicht darum, dass wir sie einfach wissen, sondern es geht darum, dass wir die Zusammenhänge erfassen, dass wir sie verstehen und dass wir unser Handeln auf die Grundlage stellen. Und das sehen wir hier beim Petrus sehr gut. Und es braucht dazu zwingend den Heiligen Geist, der uns in die Bibel hineinführt. Und darum sollen wir ja auch betend die Bibel erforschen. Wenn wir sie nicht verstehen, wir haben eine Adresse, wir haben eine Telefonnummer, nämlich das Gebet, wo wir fragen können. Und wir dürfen Wunder erleben, wie wir plötzlich die Bibel verstehen, wenn wir betend die Bibel lesen. Wir wollen noch ein paar Beispiele uns vor Augen führen, wie wichtig das ist, dass wir die Sachen, die passieren, auch jetzt in diesen Tagen, wo wir im Coronavirus sind, wo wir Plagen haben, wo wir Wehen haben von der Endzeit, wie wir dem sagen, wie wir das können richtig einordnen können. Wir müssen die Bibel nehmen. Und wir schauen zum Beispiel in Lukas 24 die Begebenheit an, von den sogenannten Emmaus-Jüngern, die aus Jerusalem weggegangen sind. Und da hat sich Jesus ihnen genähert. Und da lesen wir in Vers 25, hat Herr Jesus zu ihnen gesagt, da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn, also über Jesus, steht. Da sieht man, Propheten und der Moses erklären uns, wer Jesus ist. Und dann geht es weiter in Vers 44, dann sagt er zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf, und jetzt kommt der Schlüssel, öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Also auch hier haben wir eine Parallele, Jesus Christus selber erklärt diesen Emmaus-Jünger die Sachen, die bereits Moses und die Propheten gesagt haben und was in den Psalmen steht. Vers 46, und er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden und so weiter und so fort. Und das Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel durch. Im Apostelkonzil von Apostelgeschichte 15 ist zu einem gewissen Zeitpunkt der Jakobus aufgestanden. Und da heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 13, als sie geendet hatten, nahm Jakobus das Wort und sagte, Brüder, hört mich. Simon hat berichtet, dass Gott selbst zuerst darauf geschaut hat, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Die Frage damals im Apostelgeschichte 15 ist eben genau gesehen, haben die Heiden überhaupt das Recht, Kinder Gottes zu werden? Und da geht er darauf ein und sagt, dass die Heiden ein Volk Gottes sind. Und dann geht es weiter in Vers 15, damit stimmen die Worte der Propheten überein, die geschrieben haben. Und jetzt kommt er und sagt, schaut, das haben die Propheten schon gesagt. Danach werde ich mich umwenden und die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ich werde sie aus ihren Trümmern wieder aufrichten und werde sie wiederherstellen, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen, auch alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der das ausführt, was ihm seit Ewigkeit bekannt ist. Darum, schließt der Jakobus, darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten aufzubürden. Man weise sie nur an, Verunreinigung durch Götzenopferfleisch und Unzucht zu meiden und weder Ersticktes noch Blut zu essen. Denn Mose, und jetzt kommt wieder eine biblische Begründung vom Jakobus, denn Mose hat seit alten Zeiten in jeder Stadt seine Verkündiger gehabt, da er in den Synagogen an jedem Sabbat verlesen wird. Wir erinnern uns zum Beispiel auch an ganz viele Heiden, die bereits im Alten Testament direkt oder indirekt auf Gott hingewiesen haben. Also wir sehen, das ist ein Prinzip. Was passiert, sollen wir können aus der Bibel verstehen. Es geht nicht um Bibelwissen, es geht auch nicht darum, dass wir einfach einen einzelnen Vers rausgreifen, sondern es geht darum, dass wir den Zusammenhang anfangen zu verstehen. Das ist etwas, das Beschäftigung mit der Bibel voraussetzt. Und genau so eine Beschäftigung mit der Bibel finden wir auch beim Prophet Daniel. Eine ganz interessante Sache in Daniel 9. Der Daniel wiederum ist nicht so wie der Petrus, ein pragmatischer Fischer. Sondern der Daniel war eine sehr intelligente Person, aber auch ein entschiedener Macher. Und er war in der babylonischen Gefangenschaft. Und langsam hat er auf seine Uhr, die damals noch nicht aus Stahl war, hat er geschaut und hat gemeint, jetzt ist denn die babylonische Gefangenschaft schon langsam mal ein bisschen alt oder lang. Und er hat ganz genau gewusst, dass der Hesekiel, einer der Propheten, dort gesagt hat, dass die babylonische Gefangenschaft wird 70 Jahre dauern. Das hat er verstanden. Und jetzt hat er gesagt, also, wenn ich auf meine Uhr schaue, sind die 70 Jahre jetzt dann vorbei. Und er hat er gesagt, und jetzt tue ich Buß. Jetzt tue ich Buß über die Sünde von Israel. Und er ist angegangen und im ganzen Kapitel 9 von Daniel lesen wir, wie der Buß da hat. Frage an mich selber. Habe ich auch schon so Buß da? Vielleicht über meine eigenen Sünden schon. Aber habe ich auch Buß darüber da, über die Sünden von meinem Volk? Und das hat Daniel dort gemeint. Und dann passiert etwas, was auch sehr interessant ist. Und wir werden das ein anderes Mal noch anschauen, weil da steckt sehr, sehr viel drin. Aber zusammenfassen. Gott redet durch einen Engel zum Daniel und eröffnet ihm eine total neue Sicht über die 70 Jahre und zeigt ihm, dass es 70 Jahre Wochen wird gehen, bis die Prophetie über die Welt erfüllt wird. Und da sieht man, wenn wir so vor Gott erscheinen, im Zerbruch, im Flehen zu Gott, dann macht er uns prophetische Worte verständlich. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, im Sinn von einem Ausblick, weil was nach dieser Geschichte in Apostel 1 geschrieben ist, kommt ja in Apostel 2. Das ist die Pfingstrede. Pfingst werden wir ungefähr in 20 Tagen haben. Dort haben wir nämlich auch genau wie das Gleiche, die gleiche Situation. Wir machen einen Blick in die Apostelgeschichte 2 hinein, wo der Petrus aufgestanden ist und geredet hat. Und da lesen wir ein paar Vers, Apostelgeschichte 2, Vers 12. Da sind alle zusammen, die von diesem Pfingstereignis überwältigt waren. Und jetzt steht im Vers 12, erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten und sagten, die haben nur zu viel getrunken, die sind besoffen. Schon morgen, hat sie gesagt. Und jetzt Vers 14, da erhob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu, hört her, ihr Leute aus Judäa, und ihre Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Gut, man kann auch 9 Uhr morgens schon besoffen sein. Aber das war damals ein Argument. Aber es war nicht das Hauptargument. Nein, das Hauptargument kommt jetzt. Vers 16. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Haben wir den Punkt. Wiederum steht der Petrus an und sagt, vorausgesagt, erklärt, aha, und 3000 haben sich bekehrt und noch mehr. Das schauen wir aber ein separates Mal, es hat zu viele schöne Sachen da drin. Wir bleiben bei Petrus und kommen notgedrungen oder zum Glück auch zu dieser Stelle. Ich möchte aber abschließen meine Verkündigung mit einem Vers aus Römer 10, Vers 17, wo der Paulus, der Römer, das Verhältnis zwischen Glauben, zwischen Verkündigung und der biblischen Schrift darlegt. Da heißt es in Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also die Bibel ist die Grundlage, Joel hat es vorausgesagt, der Petrus ist aufgestanden, er hat es verkündet, er hat es erklärt, er hat es in einen Kontext gesetzt und daraus heraus kommt der Glaube. Und wie wir es letzte Woche gehört haben, ist ja der Glaube nicht eine Unsicherheit. Wir haben vom Glauben vom Noah gehört. Der Noah ist nicht unsicher gewesen, sondern sein Glaube ist sicher gewesen. Warum? Weil er sich auf die Aussage Gottes verlassen hat. Unsicher oder unklar ist nur, dass man die Flut noch nicht gesehen hat. Aber der Glaube an die Aussage Gottes hat ihm Noah erlaubt, mit vollster Kraft, ich bin immer noch beeindruckt von diesem öligen Baumstamm, von dieser Verkündigung, hat Drecksarbeit müssen machen, hat ein Schiff gebaut von 150 Metern und alles können wir nachlesen in der Botschaft vom letzten Sonntag. Und warum hat er das gemacht? Weil er der Aussage Gottes geglaubt hat. Und das wollen wir zu Herzen nehmen. Auch heute, der Petrus, kein Intellektueller, kein Theologe, ein pragmatischer Fischer. Er hat das Wort Gottes kennt, verstanden und er konnte es seinen Mitmenschen weitersagen. Amen. Wir werden noch zusammen still warten und beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir auch von Herzen Dank sagen, dass wir die Bibel haben. Heute haben wir sie nicht nur in gedruckter Form, sondern wir haben sie sogar online. Und wir können sie lesen, aber verstehen tun wir sie nicht wegen der Online-Bibel, sondern verstehen tun wir sie, weil uns der Heilige Geist möchte hineinführen. Und danke, dass du uns möchtest Verständnis schenken für die Bibel. Und so wollen wir auch jetzt gemeinsam vor dir anstehen und darum bitten, dass wir mit grosser Freude die Zusammenhänge anfangen zu studieren oder studieren in der Bibel, dass wir die Sachen vor dir dürfen anlegen. Wir wollen es dir anlegen und bitten darum, dass du uns wirklich Verständnis schenkst. Dass du uns auch aufzeigst, gerade in den schwierigen Tagen der Corona-Krise, dass wir damit eigentlich Freude haben dürfen, weil deine Wiederkunft näher kommt. Dafür loben wir und preisen wir dich und wir bitten auch für die restliche Zeit, wo wir jetzt hier noch auf dieser Erde sind, dass wir die können erwarten in unserem Herzen, dass wir zunehmend können verstehen, was du eigentlich uns sagen willst. Und wir freuen uns auch jetzt schon auf die Zeit, wo wir einmal alles verstehen, wenn wir in den Himmel dürfen sein, wenn ein neuer Himmel da ist, wenn eine neue Erde da ist und wenn wir Gott dürfen sehen von Angesicht zu Angesicht. Darauf freuen wir uns und an das wollen wir glauben. Wir danken dir von Herzen für alles, was du uns mitteilt hast in deiner Bibel. Amen.